Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcast. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und habe heute die Ur-Bachelorette Monika Meyer-Ivankan zu Gast. Sie sagt, hätte mein Partner mich nicht mit dem Baby unterstützt, wären wir heute wohl nicht mehr zusammen. Außerdem haben wir versucht herauszufinden, ob Moni eine Dinkeldörte ist und welche cleveren Tipps sie für Eltern parat hat, um den Kindern wirklich ein gesundes Vorbild zu sein. Werbung. Kneift mich mal einer? Wann ist meine Kleine eigentlich so groß geworden? Gestern ist sie noch gekrabbelt und plötzlich macht sie schon die ersten Schritte. Wahnsinn, wie schnell das geht. Diese kleinen Füße werden sie ein ganzes Leben lang tragen. Deswegen versucht man natürlich, passende Schuhe zu finden, denn gerade in den ersten Jahren sind die richtigen und passenden Schuhe besonders wichtig für eine gesunde Entwicklung des Fußes. Dabei sind wir auf die Elefantenlauflerner gestoßen. Die sind besonders weich und flexibel beim Abrollen und Laufen lernen. Das Material ist hochwertig und das Anziehen ganz leicht. Elefantenlauflerner sind die optimale Unterstützung für die ersten Schritte. Da sind die Kinderfüße in den besten Händen und das seit 1928. Mehr Infos zu den Elefantenlauflernern findet ihr übrigens in den Shownotes der heutigen Folge oder auf elefanten.de. Werbung Ende. Und sag einen wunderschönen guten Morgen, liebe Moni. Ich freue mich so, dass du heute bei mir im Echte Mamas Podcast zu Gast bist. Du bist ein absoluter Wunschgast von mir. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass eigentlich unsere Community dich kennt und dass dich jeder kennt. Aber für den Fall, dass welche dabei sind, die nicht wissen, wer du bist, stell dich doch einmal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
Erstmal guten Morgen und ich freue mich auch dabei zu sein. Ja, ich bin die Monika Meyer-Ivankan. Ich bin Mama von zwei Kindern, der Rosa und dem Anton, 11 und 8 Jahre. Wir leben mit unserem Mann, den will ich auch erwähnen, mit dem Papa, gemeinsam in München, mit dem Hund Bruno. Und ich bin ja, ich stehe seit über 20 Jahren vor der Kamera, früher für Fernsehformate, jetzt eher als Expertin im Gesundheitsbereich, bin gelernte Ernährungsberaterin, Fitnesstrainerin, Pilates-Trainerin, gebe Kurse. An einem Kurs habe ich dich ja schon kennen und lieben gelernt. Und jetzt bin ich hier bei euch im Podcast. Ich freue mich. Hallo.
Ich freue mich riesig. Du bist ja, also kann man eigentlich so sagen, ich weiß nicht, ob du das so gerne magst, aber man kann dich schon als die Ur-Bachelorette bezeichnen. Magst du mal ein bisschen was über diesen Werdegang erzählen, wie das alles so zustande gekommen ist?
Sehr gerne, obwohl ich letztens war ich bei einem Frauen 100 Event, wo ich öfters dabei bin und da habe ich das auch erzählt, denn das ist ja auch schon mittlerweile jetzt 20 Jahre her. Ich war die erste Bachelorette, die da sich von 25 Männern einen aussuchen konnte. Nein, wir waren danach nicht zusammen. Und dann hat eine zu mir gesagt, eine sehr tolle Geschäftsfrau, wow, du warst ja schon vor 20 Jahren Feministin, dass du dir da einen Mann ausgesucht hast. Da habe ich gesagt, ja, so habe ich das noch nie gesehen. Ich war eher sowas, ja, das war was im Fernsehen, wo ich jetzt nicht so gedacht habe, dass ich da super stolz drauf bin. Meine Eltern fanden es auch nicht so toll, dass ich im Fernsehen einen Mann suche. Mein Vater hat immer gesagt, ja, bist doch hübsche Mädle, findest doch auch so ein Mann. Da habe ich gesagt, ja, Papa, das ist was anderes. Ja, ich habe ja davor, noch ganz davor anzufangen, eine klassische Ausbildung als Kauffrau im großen Außenhandel in Stuttgart gemacht. Da bin ich auch groß geworden. Und danach habe ich gemodelt, weil ich zweimal innerhalb von 2 Wochen auf der Straße angesprochen worden bin, ob ich nicht Interesse hätte, wo ich gedacht habe, so, hä, Modeln, was ist das? Also vor 20 Jahren hatte ich damit überhaupt, das ist ja noch länger her, fast 25 Jahre überhaupt gar keine Berührungspunkte. Und aber meine ältere Schwester hat gesagt, das soll, ja, mach das, mach das, mach das. Und so kam ich zum Modeln und dann wurde ich irgendwann mal angesprochen, ob ich nicht die Bachelorette sein will. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was es ist, weil ich ja zu dem Zeitpunkt die Erste war. Und habe mich auf das Abenteuer damals eingelassen, ja. Es waren 8 Wochen Dreh in Südfrankreich und die waren auch ziemlich anstrengend.
Das glaube ich dir sofort. Das ist ja sowohl vor als auch hinter der Kamera sehr anstrengend. Ich habe ja mal im Produktionsteam von Fernsehsendungen gearbeitet und kann das bestätigen. Da ist man schon unter Strom die ganze Zeit. Aber würdest du rückblickend sagen, das war die richtige Entscheidung? Weil du bist ja damit so wirklich ins TV-Geschäft auch gestartet, ne?
Ja, was heißt die richtige Entscheidung? Also, wie heißt es so schön im Leben? Je ne regrette rien. Ja, ich fand das eine anstrengende Zeit und ich fand, was auch anders zu heute ist, damals konnte man seine so PR, sein Bild in der Öffentlichkeit auch nicht so selber steuern, wie man das heute durch die ganzen sozialen Medien auch machen darf, was wirklich ein Riesenvorteil ist, was viele sehen immer Nachteile in Social Media, ich sehe das eher als Vorteil. Und für mich war ein Thema, ich wurde damals eher in die Richtung sexy Blondine gesteckt, ja. Und das war mir so auf mein Äußerliches gelegt. Und alle, die mich kennen, denk du auch, wissen, ich bin mehr als eine sexy Blondine. Ein Teil von mir ist bestimmt auch eine sexy Frau, ja. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, ich bin da in so eine Schublade gesteckt worden und habe mich auch in diese Schublade stecken lassen von diesem Bild. Und das hat dann so eine Zeit lang gebraucht, bis ich da wieder rausgekommen bin und für mich erkannt habe, hey, ich kann auch mehr sein, ja. Was war ein langer Prozess. Und da denke ich schon, war diese Sendung, hat das ja auch schon beinhaltet, diese Blondine halt, dieses Bild von der großen Blondine mit Busen. Ja. Und darum, ich hätte vielleicht im TV auch gern andere Sachen gemacht, aber es ist ja nie zu spät und das ist jetzt meine Story, dass ich sage auch anderen Frauen, hey, wenn ihr jetzt da seid, wo ihr seid und es euch nicht gefällt, ja, ihr habt immer noch die Möglichkeit, euch zu verändern. Ihr seid ja kein Baum, ihr steht da ja nicht fest. Und das ist so meine Geschichte, ja, und das finde ich ganz gut. Ich habe mich da raus selber geholt, habe mich nochmal in einen ganz anderen Bereich positioniert, mache jetzt ganz andere Dinge, schreibe Bestseller, Sachbücher über Gesundheit, Ernährung, also einen holistischen, ganzheitlichen eine Lebensweise. Und das habe ich auch dann selbst in die Hand genommen und habe das nicht mich da in diesem Bild der Bachelorette stecken oder bleiben lassen. Ich habe mich da weiterentwickelt, ja.
Ja, da wäre ich auch gerne noch ein bisschen näher drauf eingegangen, auf deinen sportlichen Werdegang. Warst du immer schon sehr sportlich und gesundheitsinteressiert und hast dann irgendwann entschieden, hey, ich möchte Ernährungsberaterin und eben Fitnesstrainerin werden, oder kam das dann auch erst so mit der Zeit?
Ja, das Sportliche und auch die Ernährung kam erst aus einem ganz anderen Punkt. Es war ja, ich habe ja gemodelt, wie ich ja auch erzählt habe. Und dann war der Fokus eher schlank, dünn sein. Und dann fing man halt an, Sport zu machen und zu schauen, hey, wie kann ich lange dünn und schlank sein? Und das hat sich irgendwann mal geswitcht ab dem Moment, wo ich dann Mama geworden bin, ja. Also das Interesse war da, aber eher aus einem oberflächlichen Thema. Und das hat sich dann so geswitcht zum gesundheitlichen Thema, wo ich dann das erste Mal schwanger war, auch hormonelle Themen hatte mit meiner Schilddrüse. Und da, wo ich gedacht habe, nee, also ich muss da eher auf meine Gesundheit schauen. Und dann habe ich gemerkt, ja, da kann man halt viel mit der Ernährung machen und habe da komplett auch nochmal meine Ernährung verändert. Früher war es eher so, ja, Kohlenhydrate weglassen, um einen flachen Bauch zu haben. Proteine essen, um irgendwie die Muckis. Und das hat sich jetzt so der Fokus geändert, dass ich nicht mehr so schau, hey, Kalorien zählen, wenig essen, sondern eher mehr essen, aber qualitativ mehr gesunde Sachen, nährstoffhaltige Sachen essen, um stark zu sein. Also mein Motto ist es ja nicht dünn sein, sondern stark sein.
Ja, wir müssen für die Familie leistungsfähig sein, ne?
Ja, das wissen wir alle. Wir wachen morgens auf und dann geht der Tag los. Und da mit diesem Mama-Sein, da verändert sich ja so viel. Wir werden ja schon anders, mehr gefordert. Und da brauchen wir einfach die Kraft. Und da brauchen wir auch gute Kalorien, ja. Und darum hat es sich da so geswitcht. Und dann hat mich das halt immer mehr und mehr interessiert, wie man einfach gut durch den Tag kommt, ja. Und das habe ich dann auch alles angefangen aufzuschreiben und dann auch irgendwann mal aufzuschreiben und dann weiterzugeben.
Du hast ja gesagt, du hattest diverse Herausforderungen, auch mit der Schilddrüse. Ist es dir denn allgemein schwer gefallen, so in den Kleinkindjahren wieder so zurück zu dir zu finden? Also war das ein längerer Prozess oder hast du das relativ schnell hingekriegt?
Also ich erinnere mich an die ersten 3 Monate mit Baby zu Hause. Ich hatte das Gefühl, ich bin wie in einer Käseglocke. Das ist eine andere Welt. Das war gar nicht, ich war so wie aus dem kompletten Leben gerissen und habe irgendwie nur funktioniert. Der Fokus war auf das Baby. Ist ja was ganz Neues da plötzlich, ja. Das ist ja ein Mensch, der dich zu 100% braucht, auch dein Partner. Also ich habe dann früh gemerkt, hey, Moni, das Ding stemmst du nicht alleine. Da muss man ein Team sein mit dem Mann und der hat das Gott sei Dank auch so gesehen. Darum sind wir noch zusammen. Ich glaube, wenn man das nicht versteht, dass man ein Team sein muss, kann es wirklich schwer sein. Und so, ich merke, die ersten 3 Monate war so orientieren, kennenlernen, irgendwo Rituale beginnen. Und dann fängt es an, dass man merkt, okay, was braucht das Kind, aber was brauchst auch du, welche Zeit brauchst du, wie kann man das organisieren? Und da habe ich gemerkt, ja, da ist Organisation, Rituale wirklich, die machen den Unterschied. Und dass ich auch abgeben darf, auch dass mein Mann auch die Kleine abends mal zu Bett bringen kann. Am Anfang habe ich gedacht, das kann nur ich. Gott sei Dank habe ich gemerkt, nee, das kann auch er. Und ich finde, das hat dann schon einen Unterschied gemacht, weil ich war ja auch am Anfang so in so kleinen Krabbelgruppen, PKIP habe ich auch alles gemacht und da habe ich Gott sei Dank auch viele tolle andere Mamas kennengelernt, mit denen ich mich dann auch austauschen konnte. Und dann hast du so ein paar gehabt, wo du gedacht hast, ja, da nehme ich mir was mit. Und bei manchen hast du gedacht, ah, genauso wie die es macht, mache ich es nicht, weil die ist jedes Mal total K.O. und was. Weißt du, dass man sich so anschaut, was kann man mitnehmen? Man vergleicht sich dann doch schon ein bisschen, ne? Und da habe ich immer gedacht, ich bin nicht neidig auf die, bei denen es gut funktioniert, sondern ich frage mal nach, was die denn da anders machen, ja? Das ist immer so ein Tipp, ja, sich mal ein bisschen anschauen und dann aber auch aufs eigene Bauchgefühl hören, ob das auch für dich überhaupt so klappen kann.
Ich finde, bei den Kindern ist es ja phasenweise auch einfach so, manchmal funktioniert das eine, dann funktioniert es nicht mehr und dann musst du dich wieder nachjustieren und dann funktioniert wieder das andere, ne? Das ist ja immer so ein Trial-and-Error-Prinzip.
Das ganze Leben ist so, oder?
Ja, voll. Aber mit Kindern finde ich es schon extrem. Also was wir da schon alles ausprobiert haben und wieder gelassen haben und so. Na, aber ich finde, desto entspannter man die Sache angeht, das ist nicht immer leicht, ich weiß es selber, aber desto entspannter man an die Sache rangeht, desto leichter wird es. Also man darf es sich leicht machen, im Prinzip.
Ja, aber eins ist ja auch klar, nichts bleibt so, wie es ist. Ne? Eine anstrengende Phase wird vorübergehen, schöne Phasen werden auch vorübergehen. Und weißt du, so darum dieses, was ich jetzt in den Zeit, jetzt sind die Kinder größer, gelernt habe, ist doch jeden Moment so zu nehmen, wie er ist, sich die Dinge anzunehmen, zu sagen, auch wenn es jetzt schwierig ist, wie kann ich für uns alle das jetzt so machen, dass es gut ist. Und für jedes Problem gibt es dann auch eine Lösung, ja.
Du hast jetzt vorhin angesprochen, der Austausch mit anderen Müttern, zum Beispiel in der Krabbelgruppe, der hat dir da sehr geholfen. Gibt es denn noch was, was für dich jetzt so zum Zurückfinden wirklich essentiell war? Also hast du da, weiß ich nicht, einen besonderen Sport gemacht oder mit der Ernährung? Hat dir da irgendwas besonders viel Power gegeben? Weil du hast ja dein Wissen dann auch in deinem Buch zusammengefasst, What a Mommy?
Ja.
Was kannst du denn da unserer Community mitgeben, was vielleicht hier auch
Also
besonders geholfen
Bewegung
hat?
ist ja auch, also ich glaube, ich war mit den beiden Kindern, ich glaube, ich bin gefühlt einmal um die Welt mit dem Kinderwagen gelaufen. Also Bewegung ist wirklich für viele Dinge eine Lösung, gerade Bewegung in der Natur. Und ich hatte Glück, dass beide Kinder im Frühling geboren waren. Das ist schon noch ein Vorteil, dass ich da viel raus konnte. Ansonsten, diese Me-Time-Sport hat mir immer auch geholfen, mit oder ohne Baby, dass ich dann auch gesagt habe, hey Schatz, ich gehe jetzt zum Pilates, zur Rückbildung und auch Thema Rückbildung. Mädels da draußen, die vielleicht zuhören, macht bitte Rückbildung. Ob mit Kind oder ohne, das ist so, so wichtig gerade. Ich bin jetzt, ja, ich werde jetzt 47 und da, wenn die Hormone in eine andere Richtung schlagen, dann merkt man, wie wichtig es ist, einen festen Beckenboden zu haben. Das mal ganz nebenbei, darum macht die Rückbildung. Was ich auch sagen kann, für die Mietzeit, diesen Sport, der ist wirklich wichtig. Nicht nur, dass der Körper sich wieder regenerieren kann, dass auch man den Kopf auch ein bisschen frei bekommt. Viele, ich höre das immer, die sagen, ich kriege das zeitmäßig nicht hin, ich habe da niemanden. Tut euch zusammen. Fragt mal, wenn ihr keine Schwiegereltern oder so habt, vielleicht in der Nachbarschaft jemand, eine ältere Dame oder fragt rum, wer Zeit hat, mal für eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde, eineinhalb mit dem Kind dann, wenn ihr zum Sport geht, mit dem Kinderwagen. Zum Beispiel, wenn ihr euch da nicht sicher fühlt, dass sie zu Hause bleiben, das Kind nehmen. Ich weiß nicht, für mich war immer klar, dass mein Mann mir auch super viel hilft. Bei manchen geht das nicht. Ich weiß warum, nicht immer warum, aber es geht nicht, dass man sich einfach Hilfe holt. Oder verbindet. Weißt du, man muss ja keine, weil viele sagen immer, eine Nanny kann ich mir nicht leisten. Aber es gibt so viele Möglichkeiten. Ich kenne so viele nette, ältere Frauen, die in der Rente sind, die keine Enkelkinder haben, die gerne helfen würden. Also da sich einfach ein bisschen netzwerken. Da fehlt's noch. Da könnten wir uns eigentlich was...
Ja, ich wollte gerade sagen, das wäre doch eine gute Geschäftsidee. Ja,
also falls das jetzt irgendjemand hört, das wäre doch ein tolles Businessmodell. Weil ich glaube, viele... Gerade ältere Menschen, ich meine, sie wollen noch gebraucht werden und die sind ja noch fit und gut drauf, ja. Also da irgendwie sich eine Lösung suchen.
Und das hält die vor allem auch jung, wenn sie dann wieder mit den Kleinen zusammenkommen. Ja, win-win. Das sehen wir ja auch bei unseren Großeltern auch immer.
Win-win.
Ja, du bist ja unfassbar sportlich und ernährst dich auch sehr gesund. Du hast ja auch schon Bücher über gesunde Ernährung veröffentlicht. Das letzte ist ja hauptsächlich über Smoothies. Wie überträgt sich denn das auf deine Kinder? Also finden die das auch alles toll, was du da machst? Machen die da mit oder finden die das total doof?
Also ich würde jetzt nie so sagen, dass ich sage, Kinder, jetzt schaut mal zu, wie die Mama da kocht und sich das Essen macht. Also ich mache es einfach und du siehst ja, Kinder machen die Armen an dich nach, ja. Also letztens musste ich so lachen, wie ich die Rosa in der Küche gesehen habe und sie sich alles auf den Teller hingestellt hat für einen Smoothie und sich tatsächlich einen Smoothie dann selber gemacht hat mit sogar Haferflocken und Hanfsamen, die ich ja in so einem Glas in meiner Speis habe, wo alles beschriftet ist. Die machen schon nach und darum finde ich das... dieses Vorleben so wichtig, nicht sagen, du musst Gemüse essen, darfst keine Süßigkeiten essen und das aber selbst nicht leben, ja, also gibt's ja oft und darum, die sehen das, wenn du dich um dich gut kümmerst, deine Zeiten für dich nimmst als Mama, dich gut organisierst mit deinem Partner, sie sehen, wie man mit Geschwistern umgeht, die machen das nach, ja. Und wenn du das alles gut machst oder für dich in Ordnung machst, dann werden die das auch so leben. Also ich habe damit nur positive Erfahrungen. Darum immer dieses auf sich sein Leben, gut leben, dann machen die Kinder das auch nach.
Das ist so schön zusammengefasst. Jetzt gibt's ja diesen, sag ich mal, neumodischen Begriff, der auf Instagram das eine oder andere Mal fällt. Vielleicht hast du den auch schon gehört, namens Dinkeldörte. Würdest du sagen, du bist als Mama so eine Dinkeldörte, die auch immer darauf schaut, dass die Kinder keinen Zucker essen und so? Oder dürfen die das bei dir schon, aber das gesunde Vorbild macht sozusagen viel aus?
Lustigerweise habe ich den Begriff noch nicht gehört, aber wenn ich Dinkeldörte höre, assoziiere ich gleich das so, nein, mein Louis Sebastian darf am Kindergeburtstag keine Torte essen. Also das mache ich nicht. Ich habe meinen Kindern noch nie verboten, Süßigkeiten zu essen. Ich habe mit denen das besprochen. Auch wenn wir irgendwo waren am Supermarkt und habe gesagt, wir besprechen das. Wie viel Gramm ist ein Zucker in Ordnung? Was macht Zucker im Körper? Fördert Entzündungen? Was macht das Lebensmittel? Ich bespreche das so, ja. Und ich will keine Verbote, weil wir wissen, diese Verbote führen dazu, dass Kinder das noch spannender finden. Ne? Und ich muss wirklich sagen, ich bin so stolz auf meine Kinder auch. Ich habe denen ja gesagt, wenn wir im Hotel sind, dann dürft ihr da auch mal diese Schokocreme mit dem großen N und Nutella essen, wenn ihr das wollt. Weil ich kaufe das nicht. Wir haben das zu Hause auch nicht. Ne? Könnt ihr essen und dann haben sie es mal probiert und schmeckt denen einfach nicht. Das ist denen einfach zu süß und schmeckt denen nicht. Ich glaube, die haben da ihren Geschmackssinn selber entwickelt. Und ich habe ja auch zum Beispiel, wenn wir zu Hause machen, die sind das von mir gewohnt, dass es nicht so süß ist. Ich habe eine lustige Geschichte. Wir backen ja auch selber Muffins. Und da war mal eine Freundin von meiner Tochter da, die hat dann in den Muffin gebissen und hat gesagt, wie schmeckt der denn? Und meine Tochter guckt sich so verwirrt an, nimmt den, beißt rein und sagt, ja, ganz normaler Muffin. Du siehst, ja, das ist so, die kennen das nicht anders, aber ich würde es nicht verbieten. Aber ich würde denen schon diesen süßen Zahn auch nicht antrainieren, ja. Es gibt ja schon manche, die so sagen, ja, ein Kind braucht mal ein Eis, ein Kind braucht mal eine Schokolade. Nee, der Körper braucht es nicht. Also ich sehe es aus der wissenschaftlichen Seite, man braucht keine raffinierten Zucker, ja. Man hat ein gutes Gefühl für Süßes, das mag man auch. Aber da gibt es viele Möglichkeiten, den zu stillen, auf gesunde Art und Weise.
Was sind denn so deine, sag ich mal, Top 3 Lieblingssnacks, die du deinen Kindern anbietest, ohne Zucker?
Also wenn die jetzt zum Beispiel von der Schule nach Hause kommen, ich habe immer so einen Gemüseteller da, also einen kleinen Obstteller. Und dann mache ich auch so Vollkornbrezeln. Dann machen wir so einen Trail Vollkornbrezeln mit so kleinen dunklen Schokoladestücken. Also meine mögen dunkle Schokolade, weil sie es auch nur kennen. Und dann machen wir noch Nüsse rein. Aber das lieben die. Die futtern auch den ganzen Teller auf. Und ich merke das auch bei anderen Kindern, wenn die zu Besuch kommen. Ich biete auch immer Obst und Gemüse schön geschnitten an. Und der Teller ist danach immer leer. Und ich hatte ja jetzt auch den 8. Geburtstag vom Anton da. Da hatten wir auch, es war ein Fußballgeburtstag, Jungs da. Ich habe, es gab Torte, eine Fußballtorte, eine richtig kitschige, grüne Fußballtorte. Bayern München gegen Real Madrid. Und ich habe daneben, hatte ich auch noch so Vollkornbrezeln, hatte ich Gurkensticks, Karottensticks. Und die Kinder haben die anderen Sachen gegessen. Die haben ein bisschen von der Torte gegessen, aber haben dann am Ende doch das andere gewählt, ohne dass ich was gesagt habe. Hat mich wirklich fasziniert.
Man sagt ja auch immer, die Kinder holen sich das, was sie brauchen. Also die wissen ja intuitiv, was der Körper oder was für den Körper gut ist und was nicht so. Ja, das haben wir Erwachsene leider oftmals verlernt.
Oder es ist uns verlernt worden durch viel Marketing, von der Werbung, viel. Ich weiß noch, meinem Neffen, den habe ich mal zu ihm gesagt, ernährst du dich auch gesund, ja? So, und er so, ja, jeden Morgen frühstücke ich gesund, Smacks. Weißt du, da war aber von der Werbung, der hat das gesehen mit den Weizenfeldern und Co. Und da wird halt schon viel Schmuh auch mit uns durch die ganze Werbung gemacht. Wenn man sich jetzt zum Beispiel vor 20 Jahren Werbung anschaut, da wurde einem ja noch Kinderschokolade, Milchschnitte, darf ich das überhaupt werblich alles nennen, als wirklich gesund verkauft, ja.
Da ist ja Milch drin, ne?
Ja. Und da merke ich jetzt schon auch einen Wandel, aber dann dürfen wir als Eltern auch viel schauen. Also zum Beispiel ein super Frühstück, was meine Kinder morgens mögen, wir haben da einen Naturjoghurt, da mische ich dann, habe ich ein Glas, das nenne ich das Vogelfutter. Das ist spaßig, da sind Chiasamen, da sind Leinsamen, da mache ich Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, alles rein. Und da dürfen sie sich selber einen Löffel drauf machen, dann machen wir noch ein bisschen Haferflocken drauf und dann Apfelmark. Ja? Und dann mischen die und das frühstücken die. Und das ist ein gutes Frühstück, auch ich hier gebürtige Schwäbin, schon günstiges Frühstück, weil. Und das weiß ich, die haben da eine gute Basis, das ist gut für den Darm, da sind gute Probiotikas drin, das sättigt schön, gute Ballaststoffe, dann weiß ich, die kommen auch gut durch den Tag, treffen dann vielleicht auch besser gute Entscheidungen, anstatt wenn sie so irgendein Zuckerzeug am Morgen, das schnell geht, auch bestimmt lecker schmeckt, würde auch meinen Kids vielleicht lecker schmecken. aber dann kriegen die schneller Hunger, sind zappelig, treffen vielleicht schlechte Entscheidungen, wenn es in der Schule beim Mittagessen ist. Die essen Mittag in der Schule. Und darum fange ich mit dem guten Frühstück an. Und das sollte bei uns Erwachsenen aber auch so sein, ja.
Das hast du neulich auch auf deinem Instagram-Kanal geteilt, das Frühstück, gell? Da kann man ja auch gerne vorbeischauen, wenn da noch mehr Tipps gewünscht sind, ne? Das klingt jetzt irgendwie alles so einfach, ne? Und als würden deine Kinder nie irgendwie rummäkeln und als wäre das immer so easy gelaufen. Gab es denn auch mal Zeiten, wo es dir schwer gefallen ist, deine Kinder gesund zu ernähren? Also wenn ich an meine denke, die isst zurzeit am liebsten nur Knödel.
Ja, gut, aber das ist ja jetzt auch nichts Schlimmes. Dann weißt du, das ist so eine Phase und das ist jetzt nichts, wo du den Körper auch schädigst. Ja, das ist ja schon mal gut zu wissen. Bei meinem also die Rosa, bei der, da ist easy. Aber beim Anton war immer, nee, will er nicht essen. Und wir haben so einen Deal gemacht, dass ich gesagt habe, wenigstens probieren und wenn es dir dann wirklich nicht schmeckt, dann musst du es nicht essen, ja. Und dann hat er es probiert, manche Sachen haben dann doch geschmeckt, dann ist der Daumen, bei ihm geht immer, wenn ihm was schmeckt, ganz schnell der Daumen hoch und wenn nicht, dann lässt er es. Und dann habe ich gesagt, okay, dann musst du es auch nicht essen. Aber er hat es probiert, ja, und dann gibt's natürlich die Phase, wo er sagt, ja, aber ich will nur Nudeln ohne irgendwas. Und dann sage ich, okay, wir machen einen Deal, das Leben ist ein Deal. Einen grünen Salat gibt's immer davor. Salat gibt's bei uns zum Beispiel auch immer am Wochenende vor Mittagessen oder unter der Woche essen wir Abendessen zusammen. Dann gibt's immer einen Salat davor. Und da hat er sich drauf eingelassen. Und dann ist das für mich auch fein, wenn er dann nur Knödel essen würde, ja? Das ist also gut. Dieses auch immer wieder anbieten, auch wenn er in einer Phase das nicht mag, ja? Aber immer wieder anbieten und dranbleiben und nicht sagen, mein Kind ist ein schlechter Esser und das auch vor dem Kind zu kommunizieren. Das ist ein Tipp, das würde ich nicht machen.
Ja, ich finde es so witzig, weil du jetzt gerade gesagt hast, man muss natürlich alles probieren und den Deal haben wir tatsächlich mit unserer Tochter auch und sie hat da so eine lustige Reaktion jetzt schon entwickelt. Wenn ihr was nicht schmeckt, dann nimmt sie es im Mund, sagt, das schmeckt aber nicht so gut. Süß, aber immer erstmal, weil sie sich bei uns Erwachsenen halt auch sieht, wenn wir sagen, wir essen nicht. Das ist ja immer so süß. Jetzt hast du schon diesen Tipp quasi angesprochen. Hast du denn noch mehr Top-Tipps, um Kindern ein gesundes Vorbild zu sein? Was sind denn so deine Go-Tos, was du Mamis empfehlen kannst, die zuhören? Und ja, Papis natürlich auch.
Ja, das habe ich ja vorhin schon leicht angesprochen. Dieses Vorleben von einer als Frau, dass man auch als Frau sich Zeit nehmen kann, dass man nach Hilfe fragen kann, dass man auch nicht immer gefallen muss, ja, weil Frauen haben ja oft dieses, ich muss gefallen, ich muss alles perfekt machen und Co. und nicht Nein sagen. Das sagen wir auch den Kindern zum Beispiel immer, nicht mal Nein sagen. Ja, aber Nein sagen ist auch ein ganz wichtiges Tool, um sich selbst zu schützen. Und dann halt Organisation ist ganz wichtig. Also dieses, dass sie sehen, dass ich gut organisiert bin, dass ich mich um mich gut kümmere. Ne, dieser berühmte, das habt ihr bestimmt schon öfters bei euch gesagt, auch im Talk gehabt, wenn der Honigtopf nicht voll ist, dann können die kleinen Bärchen da auch nichts kriegen. Darum immer schauen als Mama, dass man sich gut um sich kümmert, damit ja man auch für die anderen dann da ist, ja, dass man für sich den Honigtopf füllt, dass man sich mal eine schöne Me-Time gönnt. Egal, es kann egal sein, ob es einfach mal eine Stunde irgendwo zur Massage gehen oder ein Frühstück mit Freundinnen. Jede Mama oder jede Frau sollte wissen, was ihr gut tut. Das ist schon mal ein wichtiger Tipp, dass man auch weiß, was einem überhaupt gut tut und sich dann die Zeit dafür nimmt. Und das sehen die Kinder dann auch. Ob die Mama sie irgendwie vom Kindergarten mit einem Strahlen abholt oder mit einem gehetzten Gesicht. Nämlich das Gesicht, was sie jeden Tag sehen, ob es ein happy Gesicht ist, das übernehmen die auch. Ja, immer wenn ich meine Kinder verabschiede, habe ich auch ein Strahlen im Gesicht, weil ich will die nochmal, dass sie mich lachend sehen, ja. Und dann sehe ich da auch ein Strahlen zurück. Also da müssen wir auf seine Mimik, auf wie man sich gibt, auch den Kindern gegenüber, wie man mit anderen spricht, ob man freundlich ist, offen ist, das nehmen die schon wahr. Also da auch auf sich achten, dass man selber happy ist, ja.
Es ist witzig, dass du gerade das mit dem Abgeben in der Schule oder Kita erwähnt hast, weil da gibt's auch eine lustige Anekdote, die ich teilen kann. In der Kita haben die Kinder drüber gesprochen, was denn Mama und Papa so arbeiten. Oder generell, dass sie halt arbeiten. In der Krippe ist es jetzt auch nicht so detailliert. Aber da haben mir die Erzieherin erzählt, ja. Und dann hat die Elina erzählt, ja, Papa ist bei der Arbeit und Mama macht Sport. Weil ich meistens oder öfter, wenn ich sie in der Kita abgebe, schon im Sportoutfit bin und dann direkt weitergehe oder joggen gehe oder so. Also, Papa Arbeit, Mama Sport.
Aber auch okay, ja. Ja, das sehe
ich
auch.
Und vor allem auch für sie, also dass sie das einfach auch wahrnimmt, dass ich eben was für mich mache, schon in dem Alter. Das hat mir dann irgendwie auch gefallen. Also fand ich dann auch gut.
Ja, schön. Nee, schön.
Voll cool. Ja, hat mir riesengroßen Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Wir sind jetzt tatsächlich schon am Ende von unserer Folge angelangt.
30 Minuten, ja.
Ja, Wahnsinn. Hast du denn jetzt zum Abschluss noch was du gerne an unsere Community loswerden möchtest?
Ja, ich sag immer, bleibt bei euch. Ihr dürft euch so orientieren an anderen, wenn was positiv ist. Schaut, dass ihr ein gutes Leben habt. Schaut nicht so sehr nach negativen Dingen bei anderen und steckt eure Energie da rein, weißt du, da verfällt man ja oft dazu, sondern bleibt bei euch, nimmt die Energie, um euch was Gutes zu tun, für euch und eure Familie. Das ist mein Schlusssatz.
Danke dir. Und wer da noch mehr Input braucht, der kann ja jederzeit auf deiner Instagram-Seite vorbeischauen, in deinen Büchern nachlesen oder du bietest ja auch tatsächlich Retreats für Frauen an, die was für sich tun wollen, wo wir uns ja zum Glück auch kennengelernt haben. Das heißt, vielen, vielen Dank, liebe Moni. Hat total Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
Ja, danke schön. Ihr seid alle willkommen, egal ob in der virtuellen Welt oder live bei einem Retreat. Danke, meine liebe Christina.
Mach's gut. Tschüss.
Ciao, Christina. Ciao.
Eine absolute Powerfrau, die definitiv mehr zu bieten hat, als nur eine schöne Blondine zu sein. Wir gestalten unseren Podcast mit euch gemeinsam und wenn ihr euch bestimmte Gäste wünscht oder ihr Fragen habt, schickt uns unbedingt eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch einfach per Mail an podcast@echtemamas.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung und jetzt freue ich mich natürlich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!